I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallihallo, liebe Podcast-Hörer. Wir haben ein kleines Päuschen von einer Woche eingelegt, sind jetzt aber wieder da. Heute sprechen wir ein bisschen über Männlichkeit. Und zwar ergreift heute Nikita etwas mehr das Wort als ich. Wir haben ja vor über einem Jahr schon 2 Folgen über Feminismus gemacht und unterhalten uns heute ein bisschen über toxische Männlichkeit und welche Erfahrungen Nikita, aber auch ich damit gemacht haben. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns wie immer auf euer Feedback. Guten Tag, Herr Miller.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Na, was geht so?
Was geht bei dir so? Frau Miller.
Herr Miller. Nicht viel, nicht viel. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir schön und elegant in dieses Thema einleiten können.
Ja.
Aber ja, was soll man machen? Toxische Männlichkeit halt.
Ja, wird immer lauter, ne, da draußen.
Wird immer ein bisschen lauter. Ich habe mich vor allem angefangen, so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, weil ein Schauspieler aus der Serie Jane the Virgin, die ich sehr gern geguckt habe, der hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Männlichkeit zu untersuchen und sich das mal anzusehen, weil er gemerkt hat, dass er wahrscheinlich viele so typisch toxisch männliche Verhaltensweisen sich gar nicht erst angeeignet hätte, hätte er mit seinem Vater rechtzeitig Gespräche darüber geführt. Ich habe tatsächlich gestern erst so ein Video gesehen, wo er erzählt, dass er, als er 12 oder 13 Jahre alt war, waren sehr, sehr viele Jungs in seiner Klasse und so schon im Stimmbruch.
Mhm.
Und die haben ihn dann geneckt und geärgert, weil er noch nicht im Stimmbruch war.
Mhm.
Das heißt aber, dass haben ihn dafür geärgert, dass er das noch nicht war. Also hat er so getan, als würde er im Stimmbruch sein und hat bewusst so diese Voice Cracks, eingebaut in sein Sprechen, obwohl er gar keinen Stimmbruch hatte. Und hat dann auch später, weil er wie die anderen keine unreine Haut hatte und so Teenager-Akne bekommen hat, hat er angefangen, so eine super fettige Nachtcreme von seiner Mutter zu benutzen, die ihm so die Poren verstopft hat,
Alter,
dass er irgendwann tatsächlich Medikation nehmen musste gegen Akne. So. Und er hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht und meinte, da ist halt toxische Männlichkeit auf toxische Männlichkeit geprallt, weil die anderen Jungs haben ihn geneckt, weil es ihnen peinlich war, dass sie diesen Stimmbruch hatten und so pickelig waren. Und er hat sich dafür geschämt, dass er so tun muss, als hätte er das schon. Also das nur, dass man diese Fassade irgendwie aufrecht erhält. Ne?
Ich kenne das mit Schamhaaren.
Ja?
Ja, das war so ein Stress, Alter. Das war so, du hast wirklich gesehen an den Kids, die ewig lang im Schwimmbad brauchten, um sich umzuziehen.
Ja.
Die sich noch ein Handtuch drum rumschlängeln und ewig brauchen da, weißt du, bis du da durchkommst, das auszuziehen und so weiter.
Mhm.
Nur damit niemand sieht, die sind noch nicht so weit.
Ja.
Was für ein Scheiß, ey.
Aber das gibt's bei Frauen teilweise auch, ne? Gerade auch umgekehrt, ne? Man hat sich irgendwie teilweise dafür geschämt, wenn man noch keine Schamhaare hatte, gleichzeitig aber dass man schon welche hatte.
Später dann,
genau, das war dann irgendwie komisch. Und ich weiß selber, dass ich habe sehr lange Tennis gespielt und nach einem langen Training oder auch nach einem Turnier, dann hat man halt geduscht. Und das war normal, ne? Wir waren alle irgendwie 13, 14 Jahre alt. Und ich weiß, dass man sich so heimlich verstohlene Blicke zugeworfen hat und geguckt hat, ob die Freundin oder teilweise waren dann auch die Gegner, gegen die du gerade verloren hast, irgendwie auch unter der Dusche Gegnerin. Hast du immer so verstohlen rübergeguckt, ob die schon größere Brüste haben als man selber,
ja,
ne?
Ja.
Also man kommt gar nicht drum herum, als sich irgendwie zu vergleichen. Ist es bei Männern auch so heftig?
Ja, ich glaube schon.
Natürlich mit Brüsten natürlich.
Ich weiß nicht, wie flüchtig eure Blicke in der Dusche sind. Unsere sind sehr flüchtig. Vor allem habe ich gemerkt, wenn eine Frau auf jemanden steht, dann kann sie ihn ansehen, ohne ihn anzusehen.
Ja, das
die haben ein ganz anderes Bildspektrum. Die sehen.
Wir haben einen größeren Radius.
Genau, also so ein Panorama.
Wir können gerade ausschauen und wir sehen, was links von uns passiert,
genau.
Und wir spüren es auch.
Ganz
trust
genau,
me.
Ganz genau. Und stimmt. Erst wenn die Frau dich ansieht,
ja,
heißt es, sie ist interessiert. Mhm. Weil sie muss dich Vollidioten nicht ansehen, um dich anzusehen. Das ist eine Message.
Ja, ja, ja.
Und ein Mann, der kann nur straight gucken.
Ja.
Und deswegen mussten wir in der Dusche viel, viel flüchtiger gucken.
Oh, krass.
Weil wenn du schon auf seinen Pimmel guckst, dann musst du hart drauf gucken. Du kannst nicht einfach an die Fliese neben ihm schauen oder so.
Oh, krass.
Weißt du, das ist hart.
Aber woher glaubst du, kommt das, dass man das Gefühl bekommt, man sei. Ne, da ist ja auch so ein Ungleichgewicht irgendwie da. Einerseits schämt man sich, wenn man etwas früh entwickelt ist, wobei, was heißt eigentlich früh entwickelt? Und dann schämt man sich aber, wenn man Spätentwickler ist. Also du schämst dich jemandem, der zum Beispiel noch keine Scham hat gegenüber, dass du welche hast, aber derjenige, der noch keine hat, schämt sich auch dem anderen gegenüber.
Ja,
also
ja.
Wo findet man die Mitte und woher kommt das denn? Also,
boah, also ich kann nicht für andere sprechen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in Stein gemeißelt ist. Ich kann für mich nur sprechen. Ich war zwischen 14 und 21 der toxischste Mann, den ich kenne.
Wow.
Also zu der Zeit.
Ja.
Also ich war frauenfeindlich. Und obwohl ich nur mit Ausländern zu tun hatte, war ich auch Rassist.
Mhm.
Also ich habe die auch beleidigt, ins Gesicht, hinterm Rücken, natürlich auch zurück. Und du konntest nie irgendwie durchsickern lassen, was ist jetzt Spaß, was nicht. Und
warst du auch homophob?
Ja, und wie, Alter, ich war so.
Hättest damals auch nicht gedacht, dass du eines Tages mitten in Köln wohnst.
Ja, ey, also ich war so homophob. Ich war so homophob. Ich habe eine Zeit lang war ich Barkeeper und der Chefkoch dort ist schwul.
Ja.
Und der hat mir wieder Törtchen und sowas gebracht und sowas. Und ich fand ihn cool.
Wie hat er dich nochmal genannt?
Nicky Baby. Und ich fand ihn wirklich
süß.
Cool und das war total gegen meine Gesinnung. Und er hat mich gefragt, so, hey, wenn du willst, komm vorbei, wir hängen ein bisschen ab. Ich habe eine Sauna, ein Penthouse und so weiter.
Und du hast sofort Angst gehabt, dass...
Noch nicht. Ich bin zu ihm und ich wusste, dass meine Haltung falsch war. Ich wusste
du
es.
Du wusstest das immerhin.
Ich wusste
okay.
es, aber ich konnte nicht dagegen ankämpfen.
Warum?
Die Neigungen waren zu stark. Ich hatte keine Kontrolle über diese Gefühle, aber ich wusste, sie sind falsch.
Okay.
Aber ich wollte mich mit ihm treffen. Ich wollte mit ihm in der Sauna sitzen. Ich wollte mir selber irgendwie zeigen, ich nenne das so Konfrontationstherapie.
Ja,
so
ja,
zu sagen,
ja.
Ist es, Alter, ja. Da ist nichts. Das ist
leg
so, beweis es dir. Genau.
Ist kein Unterschied, ob du mit einem, also jetzt mit ihm oder
genau.
mit einem heterosexuellen Kumpel in der Sauna
ganz
sitzt.
Genau.
Ja, sollte kein Unterschied
sein. Und das Krasse war, er kocht, er macht was zu essen. Klar, er ist Chefkoch und sowas, für ihn easy. Und ich habe ständig auf meinen Orangensaft geguckt, weil ich dachte, er wirft mir gleich was rein.
Sag mal.
Dass ich krass. Bewusstlos bin und dann vergewaltigt er mich. So, das war ständig
jetzt weißt
in meiner
du,
Birne.
Mit
wie
welchen
eine
Gedanken
Frau,
Frauen
genau.
in die Clubs gehen,
absolut,
weißt du? So.
Absolut.
Nur, dass es denen halt wirklich passiert.
Ja, ich war mega anti eingestellt. Ich hab das
ja, aber am Ende, Moment mal jetzt, es war aber ein normaler Abend, oder? Ihr habt gegessen,
ja,
war alles
haben,
cool.
Ja, wir haben weiter noch, was weiß ich, ein paar Monate noch zusammen gearbeitet. Wir haben hinterher noch ab und zu telefoniert und die Freundschaft hat sich einfach verlaufen, weil ich einfach weggezogen bin und so. Und dann ist es verpufft.
Ja.
So, mir war das tatsächlich.
Aber seine Sexualität hat die Freundschaft nie irgendwie behindert oder schwieriger gemacht? Oder
gar
nicht.
Er hat mir von seinen Dates erzählt, ich habe mich kaputt gelacht. Aber nicht, weil das ein Date unter Männern war, sondern.
Weil die Geschichten
ja,
wirklich waren. Ja,
wie geil der das erzählt hat, war.
Ja,
es
ja.
ist, ja. Und
cool.
das war so der erste Schritt Richtung Besserung.
Glaubst du, es hat dir auch geholfen, dass du aus einem kleinen Dorf in eine größere Stadt, also nach Stuttgart gezogen bist.
Definitiv.
Ja?
Ein Schwuler im Dorf, das wäre sein Untergang gewesen.
Ja, Dörfer sind ja auch oft, gerade in Baden-Württemberg und auch Bayern, sind die ja noch sehr katholisch.
Übel.
Und vor allem, das ist halt das Problem, da spricht sich alles rum wie ein Lauffeuer.
Ja,
ne?
Kommt
also,
dein Lover zu Besuch, gucken alle unter zwischen ihre Jalousien.
Ich erinnere mich, dass, ich glaube, deine Schwester hat das erzählt, dass Und das ganze Dorf weiß das jetzt irgendwie dort, ne? Mhm. Also aus deiner Heimat, dass bei irgendeinem Nachbar in 5 Straßen weiter, da sind Frauen und Kinder jetzt ausgezogen, mhm, und er wohnt da jetzt mit seinem neuen Partner,
genau,
drin.
Genau,
so,
ganz
und
genau.
Das ganze Dorf weiß
und
das.
Das ist ein Riesen-Skandal, aber so ein Gossip-Shit, weißt du?
Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube auch generell jetzt, wenn zum Beispiel er die Frau und die Kinder rausgekickt hätte und mit einer neuen Frau drin leben würde, wäre das auch Gossip.
Ja.
Also es ist nicht, es macht es vielleicht mehr zu Gossip, weil er jetzt plötzlich homosexuell sich oder sich geoutet hat.
Ja.
Wahrscheinlich nach vielen Ehejahren, da ist es nochmal ein größeres Thema, aber ich glaube, Gossip gibt es im Dorf wahrscheinlich
das
immer.
Das stimmt. Ey, ich war richtig im Arsch. Also ich hatte schon zig Besuche beim Staatsanwalt, ich hatte Vorstrafen,
Für was zum Beispiel?
Oh, für was?
Wenn du das erzählen möchtest.
Boah, ich hatte Vorstrafen wegen Waffenbesitz.
Wow.
Ich hatte Pistolen, Schreckschuss, Gas. Ich habe die Leuten an den Kopf gehalten, sie erpresst.
Echt?
Ja.
Wow.
Ich war richtig.
Wie alt warst du da?
13, 14.
So jung?
Mhm.
Wie, okay, krass.
Und der Nachbar hat ein Foto geschossen, wie ich einem Jungen so ein Ding an den Kopf halte.
Boah.
Und ein Kumpel neben mir mit Baseballschläger.
Aber es gab keine Körperverletzung, habt ihr einfach nur gedroht.
Mhm. Ich habe nie irgendjemanden damit verletzt, das war gar nicht nötig, das Ding. Ey, das Ding.
Nein, natürlich. Ja.
Und irgendwann kam die Polizei zu mir und die haben gesagt, hey, ich komme wieder mit dem Durchsuchungsbefehl oder du gibst mir die Knarre. Und ich hatte keinen Bock, dass die jetzt mit dem Messer die Sofas da durchwühlen, aufschneiden, das ganze Haus durchwühlen. Warum? Weil ich Angst hatte vor meinem Vater. Der Rest war mir egal. Ich dachte, boah, wenn der kommt und weiß, was passiert ist und die Spuren und so, der bringt mich um. Also habe ich das Ding ihm überlassen und bin mit einer Verwarnung davon gekommen. Ja. Die Polizei hat noch gesagt, wir schauen, dass die Anzeige zurückgezogen wird. Und dann hat sich das in den Papierkram verwässert, weil ich eh noch jung war und bla bla bla. Aber dann kam es wieder. Dann habe ich mich wieder an ein paar Schwächeren vergriffen, habe denen wehgetan. Ah, Zigaretten an denen ausgedrückt und dann kam es zur Anzeige und dann musste ich Sozialstunden schieben.
Mhm.
Aber ich habe mich beschissen gefühlt. Ich bin zur Familie, ich habe mich entschuldigt und alles und das hat anscheinend beim Staatsanwalt einen guten Eindruck hinterlassen, mhm, und er sagte, okay, du kriegst ein paar Sozialstunden.
Und dann ist gut.
Hat
das auch geholfen? Also hattest du danach noch irgendwelche?
Nein, danach.
Danach war es vorbei.
Danach war es komplett vorbei. Ich war brav. Ich habe großes Event war, als ich mit 17 zusammengeschlagen wurde. Ich wurde grün und blau geschlagen, ohne Grund. Ich war auf einem Geburtstagsfeier. Die haben mich vermöbelt bis zum geht nicht mehr. Mein Gesicht war matsch. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Und da war ich schon in einem neuen Freundeskreis. Und die haben gesagt, wir müssen das klären.
Mhm.
Und dann mussten wir dahin fahren. Das war ein russisches Viertel. Ich habe 3 Leute von denen wiedererkannt. Ich war 17, ich wog nicht mal 70 Kilo. Ich habe noch nie in meinem Leben Sport gemacht. Ich hatte Asthma und dann musste ich kämpfen.
Krass, ne? Du hast heute eine Comedy-Nummer draus gemacht.
Mhm,
ne?
Und habe heute eine Comedy-Nummer draus gemacht, ja.
Aber woher denkst du, also wir haben ja in der vergangenen Folge schon mal über Scham gesprochen und dass das der Ursprung für Aggression und extreme Wut sein kann. Glaubst du, dass es bei dir auch damit zusammenhing, dass es die Scham war, nicht manns genug zu sein,
ja,
nicht stark genug zu sein oder so?
Ständig, ja. Also ich sag mal so, meine Eltern haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können.
Mhm.
Größtenteils zu 90%, 95% wurde ich von meiner Mutter großgezogen.
Mhm. Weil dein Vater viel weg war?
Nein, der war schon da.
Der hat sich nicht eingemischt?
Der war mental nicht da.
Oh, okay.
Der kam heim, der hat seine Bierchen getrunken, der saß vorm Fernseher, hat die Nachrichten angeschrien, dann saß er am PC und hat...
Die Nachrichten angeschrien?
Der hat immer den Fernseher angeschrien. Dann saß er am PC und hat gezockt, entweder Ballergames oder Poker. Also der saß nur am Monitor.
Also der hat sich eigentlich jeglichen väterlichen Pflichten entzogen?
Ja.
Oder ist regelrecht davor geflüchtet?
Außer, wenn meine Mutter mit mir nicht weiterkam.
Dann hat sie mit ihm gedroht?
Ja, sie hat mit ihm gedroht und er kam, bum, 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 aufs Maul. Und dann, wenn ich in mein Zimmer bin, ich habe geheult, ich habe geweint, ich habe geschrien. Und irgendwann natürlich, du beruhigst dich. Und dann kam meine Mutter ins Zimmer und sagt, jetzt gehst du zum Papa und entschuldigst dich.
Also du musstest dich bei ihm entschuldigen?
Ja, ganz genau.
Obwohl er handgreiflich
ganz
geworden
genau,
ist.
Ganz genau, wow. Und ganz genau. Und ich habe seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. Meine Mutter ist sehr jung gestorben. BSE, erinnerst du dich an BSE?
Ja, Jakob.
Kreuzfeld-Jakob, ja? Genau.
Kreuzfeld-Jakob, ja.
Diese Rinder.
Rinderwahn.
Genau.
Das ist ultra selten.
250 Mal jährlich im Jahr.
Jährlich im Jahr?
Jährlich
in Deutschland.
Weltweit.
Weltweit?
Weltweit.
Wow.
Das war die damalige Studie, krass, als meine Mutter das hatte. Und du erst hat sie ihre Sprache verloren, dann wurde sie blind und irgendwann lag sie nur noch da an Anschlüssen mit Windeln und that's it.
Ja.
Und irgendwann hat dieses Virus den Nerv gefressen, der für die Atmung zuständig war. Aber 2,5 Jahre lag sie da, nicht ansprechbar, Blick war leer, also wie eine Puppe. Und meine Mutter, ich kann nicht alles erzählen darüber, was meine Mutter mir angetan hat, weil ihren Tod meine Familie bis heute nicht verkraftet hat. Und ich glaube, wenn das öffentlich wird, dann, vor allem mein Vater, dann bricht er komplett zusammen. Ich habe ihm gegenüber keine...
Es gibt auch einfach Dinge, die privat bleiben sollen.
Genau. Und ich habe auch keine Rachegefühle an ihn. Aber sein Kleiderschrank ist war noch sehr lange voll mit Mamas Klamotten und solche Sachen. Also seit sie gegangen ist, ist die Zeit stehen geblieben. Das Haus wurde nie wieder renoviert und so weiter. Aber in der Zeit hat sie mich erzogen zu 95%. Und es hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Natürlich kann ich nicht sagen, ja, mein Vater hat nichts gemacht. Doch, dadurch, dass er nichts gemacht hat, hat er schon sehr viel gemacht. Und
also nur um das mal kurz richtig auf den Punkt zu bringen oder auch zu checken, ob ich das richtig verstehe. Nicht nur die Erziehung deiner Mutter hat das mit dir gemacht, sondern vor allem die Gleichgültigkeit und Abwesenheit deines Vaters.
Ja, kann man
sagen. Also quasi
eine
Abwesenheit eines männlichen Vorbilds hat das mit dir gemacht.
Na, es wäre schön gewesen, wenn er komplett abwesend gewesen wäre. Das hätte die Dinge vielleicht etwas leichter gemacht, dann hätte ich mehr Spielraum gehabt.
Das heißt, du hattest ein falsches Vorbild oder eine falsche Vaterrolle.
Naja, wenn er nicht da gewesen wäre, dann hätte ich mehr Spielraum gehabt, mich gegen meine Mutter zu wehren.
Ja.
Weil was soll die mir eine schmieren? Das ist ja lächerlich. Also bitte mit 13, 14 war ich schon gegen ihre Klapse immun. Und das war das. Und da hätte ich, interessant ist aber auch, also mein Vater, er ist überzeugt davon, dass das meiste, was er mit mir gemacht hat, war richtig. Er hat Schuldgefühle, dass er so viel abwesend war und sich nicht in jungen Jahren um mich gekümmert hat, Gott sei Dank. Aber er hat keine Schuldgefühle für die Schläge, für die Erniedrigung. Also er hat an meinem 19. Geburtstag mal eine Tischrede gehalten. Ich trinke auf meinen Sohn, er ist Abfall, er ist Müll, er ist Dreck, wo die anderen dann schon am Tisch sagten, Alter, komm schon, das ist dein Sohn.
Ja.
Und er konnte nicht bremsen. Und das ist immer das Ding. Und immer wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erfolgsschub habe, dann kriege ich Panikattacken, weil ich immer diese Konditionierung drin habe, du bist ein Depp, du bist nichts wert, du kannst
es
gar nicht
verdient.
Ganz genau. Und jedes Mal, wenn ich so die Sprossenleiter in meiner Karriere höher klettere, dann denke ich jedes Mal, ich habe betrogen oder ich habe geschummelt.
Das ist dieses Imposter-Syndrom.
Imposter-Syndrom, ja, genau.
Also, dass du quasi, du hast Angst, du fliegst auf, dass du eigentlich gar nichts kannst und dass dein Erfolg nicht berechtigt
ist.
Genau,
so fühlt sich das an. Ja. Es ist entsetzliche Panik, weil wenn halt eine höhere Autorität, deine Eltern, du denkst, die sind Götter, sie haben immer recht, dir das jahrelang, über 20 Jahre dir das immer reindrückt und dann plötzlich kriegst du Erfolg, das kollidiert.
Oh, da kann ich dir ein Lied von singen. Ja.
Das kollidiert, das ist ein Matrixfehler, das ist das haut nicht hin.
Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Verhalten. Wie spiegelt das deine Erziehung wider, denkst du? Also wieso, es gibt ja auch, du sprichst ja auch in deinen Comedy-Nummern offen darüber, dass du vor allem Marihuana konsumiert hast in jungen Jahren, um dich damit so zu betäuben, ne? weil glaube ich, die Situation zu Hause auch einfach schwierig war.
Oh ja.
Ich meine, dass du das auch so in deiner Nummer erzählst.
Ja.
Um dich einfach ein bisschen da rauszubeamen. Inwiefern, wenn du das jetzt ein bisschen neutraler betrachtest oder mit Abstand, als sei es das nicht du, inwiefern hat die Erziehung dieser Eltern sich in dem Verhalten von diesem Jungen gezeigt?
Oh, also zumal meine Frauenfeindlichkeit damals, das war ja natürlich kompensierte Rache an meine Mutter. Das zum einen, aber das konnte ich wirklich schnell ablegen. Ich hatte einfach die falsche Literatur, und wenn du so Philosophie liest und dann nimmst du mal ein altes Buch von Rousseau in die Hand oder Nietzsche oder Schopenhauer, all die sind so frauenfeindlich.
Ja.
Ja, und die nehmen kein Blatt vor den Mund. Das ist wirklich, wo die dir wirklich Tipps geben, heirate keine arme Frau, sie wird dir das Geld wegnehmen, weil sie kein Gefühl für Geld hat und so. Es gibt wirklich diese, all diese Bücher, die sind wirklich, wo du denkst, wieso wird das noch gedruckt? Mhm. Und dann haben die heutigen Philosophen gesagt, ja, wir sehen das jetzt einfach als Satire, weil es so dumm ist, weil es so feindlich ist, dass es wiederum lachhaft ist. Aber die waren so am Arsch, die waren wirklich durch. Und ich habe das, das hat das natürlich bestärkt, aber natürlich andere Philosophien und Bücher, Bildung hat mich da rausgeholt. Bildung, einfach Bildung. Ich habe ein Buch nach dem anderen geschmettert.
Aber wenn du mal so zurückgehen könntest, gab es denn für dich so ein Klickmoment oder so ein Aha-Moment? Ich weiß, dass du mir früher mal erzählt hast, dass dein Wegzug aus deinem Heimatdorf nach Stuttgart, als du dein erstes Studium angefangen hast und du eine neue Umgebung kennengelernt hast und neue Leute und ne, gerade im Studium, also jeder, der studiert hat oder auch wahrscheinlich teilweise bei Ausbildung, du kommst einfach plötzlich mit Leuten zusammen, die nicht aus deiner Heimat kommen, sondern die kommen aus ganz Deutschland oder teilweise hast du Auslandsstudenten oder sowas mit da, ne? Du hast mir erzählt, dass dir das so ziemlich die Augen geöffnet hat und du tatsächlich auch damals mit Anfang 20 eine damalige Beziehung beendet hast, weil du auf einmal, dein Horizont wurde so sehr erweitert, dass du nicht mehr dich so klein machen konntest, wie du vorher warst.
Also
so ungefähr.
Es lief so ab, als meine Mutter krank wurde, hat mein Vater in russischen Zeitungen nach einer Pflegehilfe für meine Mutter gesucht. In russischen Zeitungen deswegen, weil die verdammt billig sind, weil sie wenig Würde haben, diese Menschen, weil einfach deren Wohlstandslevel so niedrig ist. Das ist wirklich, die definieren Armut ganz anders als wir. Und wenn du die holst für wenig Geld, kannst mit denen machen, was du willst. Und die hat er geholt. Und dann hat er mir mein Zimmer weggenommen und gesagt, du ziehst jetzt in den Keller. Und ich sag, Alter, da ist nur eine Waschmaschine, Fitnessgerät. Und da musste ich meine Luftmatratze aufblasen und das war mein neuer Wohnort. Und natürlich zum Kotzen. Und als ich musste weg, ich wollte weg von zu Hause. Dann habe ich erstmal, bin ich zum Militär. Ich so, Alter, holt mich hier raus, kommt schon. Und die, alles klar, sorry, wir sind voll. Das Militär war tatsächlich zu voll. Und haben gesagt, in einem halben Jahr komm wieder. Und ich so, was mache ich jetzt ein halbes Jahr in dem Keller dort? Ich drehe durch. Und dann habe ich angefangen, die ersten Bücher zu lesen. Und immer wenn ich so in meinen Kreisen ein bisschen, ich nenne es mal, gefühlsduseliger wurde oder irgendwelche Zitate von mir gegeben habe, was ist das? Jetzt bist du schwul oder was?
Also dein freundschaftliches Umfeld hat dich auch immer wieder in diese Richtung gedrückt.
Zurückgeholt, ganz genau. So Schwuchtel und hör mal, was der sagt, redet wie so ein Dichter. Krass. Und so. Ja, das ging übel ab. Und dann habe ich mich für Studien beworben. Und ich wollte gar nicht erst wegziehen. Und als ich dahin bin, die erste Woche an der Uni dort, das war ein Quantensprung. Die Gespräche, die ich hatte, die Leute, die Fachhochschule, die Uni, die ist voll von Menschen mit verrückten Ideen und Zielen und Ambitionen. Ob die irgendwann alle abklingen, wenn die 40 sind, sei mal dahingestellt. Aber in dem Moment, du wirst überwuchert mit Inspiration und mit Frische. Und dann kommst du zurück.
Und merkst den Unterschied.
Boom. Und wie. Und ich erinnere mich noch, ich wollte so dringend ausziehen von zu Hause. Ich bin nachts um eins ausgezogen. Ich hatte einen Ford Ka, ich habe alles da reingestopft. Ich habe niemanden um Hilfe gebeten. Ich habe mich von niemandem verabschiedet. Mein Vater hat erst 2 Wochen später gemerkt, ich dachte, du bist zu Hause. Ich so, nein, Mann, ich bin ausgezogen. Der wusste, ja, der, ja, so entfremdet waren wir uns. Mhm. Ich war weg, ich war einfach weg und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Dann konnte ich endlich entgiften.
Also war das quasi dein Wegzug, du hast die Möglichkeit ergriffen, quasi neu anzufangen.
Ja, du kannst nicht an Orten gesund werden,
an denen du krank geworden bist.
Ja, es geht nicht. Ja. Das geht nicht. Und in meinem Familienkreis, das ist, ich erinnere mich, als ich mit Comedy angefangen habe, ich habe es erst 3-4 Monate gemacht und von allen Seiten haben die mich gebasht. Ha? Bist jetzt ein Clown, ha? Komm, spiel uns mal vor, hier, komm, los, bist doch ein Clown. Und auch mein Onkel, hast du Komplexe, das brauchst du Scheinwerferlicht, ha? Bist eine kleine Diva. Oma noch so, was bist du für ein Mann, du bist eine Schande, Männer müssen arbeiten, nicht Witzchen erzählen, das ging ab.
Krass.
Das ging so ab, dass, das war ein Schlag nach dem anderen. Und da war ich 30.
Was glaubst du, woher, ich meine, es tragen ja nicht nur Männer zu dieser toxischen Männlichkeit bei, sondern auch Frauen.
Mhm.
Ne? Also jetzt, wo du sagst, indem deine Oma dir auch immer reingedrückt hat, was bist du für ein Mann, du musst richtig arbeiten gehen.
Mhm.
Ich meine, klar, ne, auch also deine Familie und auch bei mir, die Mutterseite, kommen aus der Sowjetunion, die haben einfach ein komplett anderes Leben gehabt. Die haben was ganz anderes gelernt bekommen, vermittelt bekommen von ihren Familien. Und haben das jetzt auch in deinem Fall mit nach Deutschland gebracht. Und auch die Tatsache, dass so viele Familienmitglieder aus deiner Familie gemeinsam hierher kamen. Ihr seid ja wie so ein Verbund hier gewesen. Ihr seid immer untereinander gewesen. Ihr habt doch, glaube ich, anfangs in einem russischen Wohnheim gelebt.
Yeah,
auch in dem Dorf, wo du gewohnt hast, waren super viele, sag ich mal, ehemalige Sowjets dort, sei es aus Kasachstan, was weiß ich,
überall.
Aber die toxische Männlichkeit ist ja nicht nur bei, sag ich mal, Russen zu erkennen oder auch oder bei Türken oder bei Arabern oder bei, was weiß ich, die siehst du auch bei Deutschen. Auch von dem Schauspieler, von dem ich vorher erzählt habe, der ist Ami und hat italienische Vorfahren. Es hat ja nichts mit der Nationalität zu tun. Es ist ja dieses Umfeld. Was glaubst du, und ich weiß, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage zu beantworten, was ist denn der Kern von toxischer Männlichkeit?
Boah. Es ist Unterdrückung.
Wovon? Unterdrückung, wovon?
Und wovon auch immer. Es ist, das kann in deinen Freundeskreisen sein, aber die bringen es ja auch von irgendwo. Es ist, in meinem Fall waren es wirklich die Eltern. Du wurdest nonstop unterdrückt und es fängt...
Scham wieder, ne?
Ja,
beschämt.
Ja, und es fängt mit so Kleinigkeiten an, wo du sagst, Mom, darf ich raus? Nein. Warum? Weil ich es gesagt habe. Fertig. Das war's. Du hinterfragst nicht, sonst knallst.
Kein Dialog, keine Kommunikation.
Null Dialog, null. Wenn ich sehe bei deutschen Familien, wenn das Kind so mit 8 schlagfertig ist, wo du schon fast lachen musst, weil es sich anhört wie aus einem Film, wenn ich solche Sätze gebracht habe, bam, halt dein Maul, wer hat dir erlaubt, so zu sprechen? Das war, und meine Mutter war da noch anders, wenn ich ihr sagte, Mom, ich will Kampfsport machen, nein. So, wenn ich will länger draußen bleiben, nein. Und ich habe Jahre gebraucht, um rauszufinden, warum. Und dadurch, dass mein Vater so dominant war und sie mit ihm nicht wirklich handeln konnte, hat sie versucht, mich in meiner Männlichkeit zu schwächen.
Wow,
man nennt das Kastration.
Ja.
Es gibt Frauen, die so einen Hass auf Männer haben, dass wenn sie dann einen Mann an ihrer Seite haben, die versuchen, ihn aufs Biegen und Brechen zu schwächen. Es fängt mit kleinen Sachen an, die du erstmal nicht bemerkst. Räum das auf, Bart steht dir nicht, zieh das andere T-Shirt an. Und dann häuft sich das. Es wird größer, es wird heftiger. Das ist wirklich, wo bist du? Aha, und wann kommst du? Und das war wirklich...
Das ist eine ständige Bevormundung und Kontrolle eigentlich.
Ganz genau. Und die planen auch den ganzen Tagesablauf, wo wir hingehen, was gemacht wird und so. Das ist jetzt die mildere Form. Die aggressive Form ist wirklich, du Versager, du stinkst, geh mir aus dem Weg. Meine Mutter konnte sich nicht leisten, so mit meinem Vater umzugehen, weil er sofort zurückgeschossen hat. Er hat sie nie geschlagen. Also das, was sie an ihm nicht ausleben konnte,
hat
sie an mir rausgelassen. Ganz genau. Alles, was mich in meiner Person bestärkt hätte, hat sie verboten.
Das heißt, es ist ja eigentlich wie so ein Kreislauf gewesen. So der Ursprung war irgendwie, was heißt der Ursprung, kann man wahrscheinlich gar nicht ausmalen, aber irgendwie ging vieles von deinem Vater aus. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich er und deine Mutter waren nicht wirklich glücklich mit der Ehe.
Glaube nicht.
das Unglücklichsein deines Vaters hat sich auf deine Mutter übertragen, dann ihr Frust hat sich auf dich übertragen und es hat sich irgendwie bei dir so konzentriert. Ne?
Ja, ich war der Punching Ball, so quasi, weil als ich 14 war, kam meine Schwester auf die Welt. Wenn ich ihr diese Sachen erzähle, das ist für sie Science Fiction. Die ist ganz anders aufgewachsen. Die hat ein Pferd, einen Stall. Die sind mit ihr jedes Jahr in Urlaub gefahren. Hingegen mein Vater mir 11 Jahre lang jedes Jahr gesagt hat, und Versager bleiben zu Hause. Und ich durfte nicht mit.
Krass.
So, der ist mit ihr überall hin. Ich durfte nicht mit. Er sagt, wenn du vielleicht irgendwann Geld hast, dann darfst du mit.
Ja.
Das war so, und das war bei mir so eine Sommerdepression. Irgendwann hatte ich wirklich eine Masse.
Summertime Sadness.
Wirklich. Ja. Ich hatte jeden Juni, Juli, 10 Jahre lang, 15 Jahre lang Depression. Ich habe schönes Wetter gehasst. Wenn die Sonne in mein Zimmer geknallt ist, ich war voller Hass und ich wusste nicht, woher das kommt.
Aber es ist interessant, dass, also nochmal zu diesem quasi Kreislauf zurück. Klar, der hat sich bei dir konzentriert, aber der hat da ja nicht aufgehört.
Ja.
Dann ging es nämlich los, dass du das an anderen rausgelassen hast, andere unterdrückt, weil du diese Wut, du konntest ja nicht an deine Eltern zurückschießen, weil sonst hast du sofort von deinem Vater eine gescheuert gekriegt. So. Also musstest du das auch wieder weitergeben.
Ganz genau.
Weil ich glaube, kein Mensch hält diese
Erniedrigung
und diese Scham, die dann zu einer wahnsinnigen Wut wird, keiner hält das aus.
Nein,
das muss ja irgendwo raus.
Du,
und dann hast du irgendwann auch mit Kampfsport angefangen.
Oh ja, das war, nachdem ich so verprügelt wurde, habe ich gesagt, das darf nie wieder passieren. Aber ich glaube, im Hinterkopf habe ich das angefangen, damit mein Vater, falls wieder irgendwas sein sollte, nie
keine Chance.
Ja. Und ich habe irgendwann angefangen, Nüsse mit bloßer Hand zu knacken. Ich habe 115 Kilo wog ich. Ich weiß nicht, ob das heute ist, das nicht mehr so, aber ich hatte wirklich einen Armumfang von 48 Zentimetern.
Krass.
Ja, ich habe trainiert, ich habe aufgehört zu trinken, aufgehört zu rauchen, aufgehört zu kiffen. Ich war nach 9 Monaten das erste Mal schon Landesmeister.
Boah.
Ich bin 3-4 Jahre in Folge Landesmeister geworden, dann deutscher Hochschulmeister, dann ich war Kickbox-Trainer und alles. Also niemand wollte sich mit mir messen.
Mhm.
Keiner hatte Bock drauf. Egal, wo ich durchgelaufen bin. Ich bin 2 Meter groß und alles. Wer hat Bock drauf? Wer macht das Spaß, sich mit mir anzulegen? Und das war eine immense Therapie für mich.
Ja.
Extrem. Zu wissen, du kannst dich verteidigen, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. So, jetzt ist die Sache die. Warum war mein Vater mir gegenüber so, meiner Schwester gegenüber nicht? Ich weiß, dass er eine höllische Kindheit hatte. Die war mit meiner noch schwieriger zu vergleichen. Also da sind auch Bügeleisen geflogen und so weiter. Ich will da gar nicht.
Seine Kindheit.
Seine Kindheit war eine Katastrophe. Noch bei weitem schlimmer als meine. Und ich glaube, warum er sich so an mir ausgelassen hat, war, er war eifersüchtig auf mich, weil ich eine Mutter hatte, die mich immer wieder vor ihm auch geschützt hat.
Also seine Frau hat das eigentlich gemacht, was er sich von seiner Mutter
gewünscht hat. Genau, ganz genau. Und ich glaube, da war viel Eifersucht. Und zum einen ist auch, ich glaube auch, er findet es unfair, dass ein junger Mann, vor allem sein Sohn, ein so viel einfacheres Leben haben darf als er.
Ja.
Und er meint, so muss man einen Mann erziehen. Jetzt ist die Sache die, ne? Ich bin erfolgreich. Ich habe eine Karriere hingelegt und er kann sich jetzt jeden Tag vom Spiegel einreden, hätte ich ihn nicht so behandelt, dann wäre er nicht so geworden. Und leider stimmt das.
Weißt du aber nicht.
Also
weil guck mal, du hast in deiner Kindheit gelernt, dass das dein Lernventil ist. Großes Leid bringt dich dazu, wirklich Berge zu versetzen. Also ich glaube aber, dass das nichts ist, was angeboren ist, sondern du lernst über deine Kindheit hinweg und auch über deine Jugend und sowas vor allem, wie du wachsen kannst und wie du dich veränderst. Bei manchen Leuten ist es leid, bei mir zum Beispiel helfen Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse pushen mich extrem.
Stimmt.
Leid auch, aber nichts pusht mich so sehr wie ein Erfolgserlebnis.
Stimmt, Kritik fuckt dich mehr ab, ne?
Extrem, ja, total. Bei mir hat es tatsächlich auch dann damit zu tun, dass meine Eltern mich mit, vor allem meine Mutter, mich mit Liebesentzug bestraft hat. Wenn ich nicht genug war, was selten der Fall war, ich war selten genug für sie, hat sie mich mit Liebesentzug bestraft. Das heißt, mir wurde einfach immer vermittelt, wenn du nicht ablieferst, bist du erst nicht wert, geliebt zu werden. Und das ist hart, weil wir wollen alle geliebt werden.
Klar.
Ne? Also das fuckt dich extrem ab. Und ich glaube, hätten deine Eltern natürlich dich irgendwie anders erzogen, dann hättest du auch über Erfolgserlebnisse oder sowas besser lernen können. Es muss nicht sein, dass er mit der Art, wie er dich erzogen hat, dir zu diesem Erfolg verholfen hat.
Okay, ich formuliere es anders. Also der Ehrgeiz kam daher, du kommst heim, hey, ich habe eine 2 in Mathe. Warum keine 1? Kommst heim, hey, ich habe eine 1 in Mathe. Wie viele Leute haben noch eine 1? Das hört ja nie auf. Und da habe ich gemerkt, ich muss was Großes reißen, um ihn stolz zu machen. Und daher kam der Größenwahn bei mir. Ich werde Comedian, ich werde Bücher schreiben und so weiter. Und der hat nie wieder, dieser Gedanke hat sich niemals wieder seither schlafen gelegt.
Ja.
Der andere Punkt ist auch, zum einen dieses Stolz machen und so weiter und natürlich diese ständige Erniedrigung, Versager, Versager, Versager. Du musst da so viel Energie investieren, um da irgendwie rauszukommen. Es ist nicht das Richtige. Also mit den richtigen Worten und Komplimenten hätte dieselbe Motivation in mir verursacht.
Das meine ich, genau.
Auf jeden Fall. Jetzt ist aber interessant, ich war in Therapie, 3-mal die Woche sogar. Ich bin erst einmal hin, dann hat man mir gesagt, boah, das ist ziemlich viel, was du mit dir rumträgst. Hast du 2-mal die Woche Zeit? Ich war 2-mal da, boah, über viel. Komm, 3-mal. 3-mal hingegangen, ist heavy. Wirklich durchgearbeitet. Und so eine posttraumatische Belastung. Und in der Therapie hat man mir gesagt, wenn statt meine Mutter mein Vater gestorben wäre, dann wäre ich nicht so erfolgreich geworden.
Das ist so eine krasse Theorie.
Das ist eine krasse Theorie und zwar deswegen, weil bei meinem Vater waren die Dinge simpel. So, entweder du gibst dich mit mir ab und kassierst oder du gehst auf Distanz. Bei meiner Mutter, das war ein zweischneidiges Schwert. Das war so eine vorgespielte Liebe und emotionale Erpressung und Schuldgefühle, die dir reingedruckt wurden. Da war alles auf Manipulation aufgebaut. Und ich hätte niemals die Kraft gefunden oder den Verstand entwickelt, das zu durchschauen. Und das bewirkt bei dir einen ganz anderen Ehrgeiz, als wie wenn du nonstop verprügelt und misshandelt wirst. Jetzt auf meinen Charakter bezogen. Ich kenne genug andere Charaktere, die nonstop von ihren Vätern gebrettert wurden und aus denen ist gar nichts geworden. Außer irgendwelche versoffene Fabrikarbeiter. Sorry. Umgekehrt genauso. Also das ist wirklich, das heißt nicht, wenn du jetzt erniedrigt und gequält wirst, dass aus dir was wird. Aus dir wird was, wenn das Talent eh schon da ist, wenn der Ehrgeiz eh schon da ist.
Aber so wird er verstärkt.
So wird er verstärkt. Und gebrochen wird er durch diese psychischen Spielchen viel schneller als durch Schläge und Erniedrigung. Aber wie gesagt, wenn ihr eure Kinder brettert und so weiter, das ist trotzdem nur einer von 1000, die es schaffen, da auszubrechen und groß zu werden.
Das erfordert unfassbar viel Kraft.
Ja, es ist einer von wirklich... Weh, es ist so ein Götterfunke, der nur jeden Tausendsten trifft. Also das ist nicht die Formel, um hochzukommen.
Würdest du sagen, bist du heute noch ein toxischer Mann?
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte immer eine Frau, die selbstständig ist, die mindestens genauso viel verdient wie ich. Oder es juckt mich auch nicht, wenn mehr. Ich habe in meinem Umfeld alle möglichen Nationen von schwarzfarbig bis alles, auch homosexuell und es ist, ich wüsste nicht, wo ich, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ich ständig trainieren muss. Ich muss ständig Gewichte stemmen und alles. Weil ich nicht wegen meinem Aussehen oder irgendwas, ich trage immer weite Klamotten, selten mal engeres, sondern eher, weil ich mich immer noch der Gefahr ausgesetzt fühle. Und wenn
du willst du willst bereit sein, falls Gefahr droht.
Falls es knallt, weil du bist ja mit deinen Eltern, das ist ja ein ein Umfeld, dem du vertraust.
Das sollte eigentlich dein sicherer Hafen sein.
Ganz
ja.
genau. Und wenn du in einem Umfeld, dem du vertraust, dem du offen gegenüber bist, schon so kassierst, was passiert dann in einem Umfeld?
Quasi wo, in der weiten Welt.
Genau. Draußen, ne? Hm. Unter Leuten, die dich gar nicht kennen. Und diese Panikschübe habe ich immer noch, wenn ich nicht mindestens dreimal die Woche im Fitnessstudio war. Mhm. Dann kriege ich Panik, ich fühle mich schwach, ich denke, ich habe 20 Kilo verloren, ich zittere so richtig. Ich bin wirklich durch. Und jedes Mal, wenn ich ins Studio gehe, ich hasse es schon.
Also du trainierst nicht gerne?
Nein, ich trainiere nicht gerne, weil es Zwang ist. Ich bin mir sicher, wenn ich diese Zwänge irgendwann gelöst kriege, werde ich trotzdem weiterhin dahin gehen.
Aber aus einer anderen Motivation.
Aus einer anderen Motivation. Ja. Die Motivation, die ich jetzt habe, die macht mich fertig. Und ich weiß auch, ich hätte viel mehr Energie beim Sport, wenn ich diese Gründe nicht hätte, weshalb ich dahin gehe. Das ist, was noch von meiner Toxik geblieben ist.
Ja. Also dir selber gegenüber eigentlich.
Ja.
Auch angelehnt an das Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe.
Ganz genau.
Also es richtet sich eigentlich gegen dich. Du fühlst dich nicht genug.
Voll. Aber alles andere, ich habe mich offen gegen Homophobie ausgesprochen im Netz. Ich habe so viele Follower verloren deswegen.
Das ist heftig, ne?
Ja, extrem. Diese ganzen Crowd, diese Holzköpfe sind alle abgesprungen. Ich habe mich offen zum Feminismus mehrmals ausgesprochen und nicht, weil ich irgendwelche Follower oder so brauche. Davon habe ich genug.
Nee, ich würde mal sagen, gesunde Feministin, reflektiert hoffentlich, kann wirklich sagen, dass ich froh bin, so ein Mann wie dich an meiner Seite zu haben. Nein, wirklich. Und auch einfach zu sagen, jetzt wird es ein bisschen schleimerisch, ist bemerkenswert, wie du auch in den Jahren, seit wir uns kennen und zusammen sind, gewachsen bist.
No.
Nee, es ist aber, ich wollte ja auch noch eine Frage stellen diesbezüglich. Was würdest du denn jemandem raten, der so ein bisschen aus diesem toxischen, und wir gehen jetzt mal gezielt nur auf Männer, weil es heute um toxische Männlichkeit geht.
Ja,
was würdest du denn aus deiner Erfahrung heraus jemanden empfehlen, wie man aus diesem Zirkel quasi ausbricht, wie man da rauskommt? Wir wissen ja, Erkenntnis ist ja schon ein sehr wichtiger Schritt zur Heilung. Ne? Hast du ja erzählt, als du, sag ich mal, dieses erste Treffen mit dem homosexuellen Koch hattest, mit dem Kollegen und Kumpel von dir. Du hast schon verstanden, dass dein Denken und deine Denkmuster falsch sind.
Ja.
Und ich würde auch mal unterstellen, dass auch die wahrscheinlich krass homophoben, rassistischen, sexistischen Typen auch wissen, dass das, was sie sagen und tun, nicht okay ist. Dass aber wahrscheinlich so diese Gruppendynamik und alles, das immer noch gerne hochkocht und einfach verstärkt. Aber ich glaube,
Gruppendynamik
bewusst ist es denen, vielleicht nicht 100%, aber ein Fünkchen in denen drin weiß schon, dass das nicht so ganz geil ist. Was würdest du jemandem raten, um aus diesem Zirkel, sei es durch die Familienmitglieder, durch die das immer weitergegeben wurde, dieses Bashing zu Hause, sei es durch den Freundeskreis, von dem man immer so wieder in dieses Verhalten reingezwungen wird. Was würdest du solchen Leuten empfehlen, wie man da rauskommt?
Boah, also, es kommt ja darauf an.
Du hast vorhin Bildung gesagt.
Bildung, ganz wichtig. Aber ja, Bildung ist halt nicht für jeden. Manche haben kein Interesse an Büchern. Ist ja auch okay. Man kann sich ja bilden über YouTube oder Dokus, Netflix ballert ja geile Dokus, gute Filme. Es ist, nicht jeder hat die Geduld für Bücher oder die Zeit. Wenn du da 8-9 Stunden irgendwo im Büro sitzt, hast du keinen Bock, noch 500 Seiten über Feminismus zu lesen. Das ist erst recht nicht, wenn du Kinder hast und so. Deine Zeit ist einfach eingeschränkt.
Kostbarer,
ja. Ja, es ist Bildung in erster Hinsicht natürlich, eine Therapie, aber auch da kommt es auf die Begleiterscheinung an. Ich musste dahin, weil ich habe alles bei mir abgearbeitet gehabt irgendwann. Durch die Bücher, durch neue Freundeskreise, durch meinen Umzug. Aber mein Körper war noch immer an das alte Umfeld getrimmt. Das heißt, wenn du nach Hause gekommen bist und ich höre, wie du den Schlüssel ins Schloss drehst, klick, klick, klick.
Warst du angespannt?
Ja, saß ich schon aufrecht, wie ein rechter Winkel.
Weil?
Papa kommt heim. Versteck dich.
Also es ist ja diese posttraumatische Belastung.
Ganz genau.
Und es ist quasi diese Muscle Memory. Bei mir ist es zum Beispiel so, für mich war, ich habe das erst jetzt im Dezember wieder erlebt und will das manchmal gar nicht wahrhaben, dass es immer noch so ist, aber die Weihnachtszeit war für mich vor allem die letzten 10 Jahre wahnsinnig stressig.
Ja, Mann.
Weil ich immer das Gefühl, ich habe mir selber die Rolle zugeschrieben, der, wie soll ich sagen, ich war so der Harmonizer in der Familie. Ich war dafür zuständig, dass der Abend gelingt, dass das ein schönes, besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest ist, dass alle glücklich, entspannt und zufrieden sind. Und das Schlimmste war, dass immer meine Mutter aus der Reihe getanzt ist, dass immer sie diejenige war, die mit irgendwas nicht zufrieden war, die sauer den Raum verlassen hat und irgendwann, und keiner von uns konnte dann dieses Weihnachtsfest irgendwie wieder weiterführen. Und ich habe immer mich in der Verantwortung gesehen, das wieder gerade zu biegen, obwohl das nicht meine Aufgabe war.
Mhm.
Und diese Anspannung, ne, eigentlich, ich wollte, dass alle entspannt sind, war es aber selber nie. Mhm. Das ist ja das Skurrile und das Abstruse eigentlich da dran. Ich habe diese Muscle Memory immer noch. Ich war jetzt 3 Jahre oder 3-mal nicht mehr bei meiner Familie zu Hause. Oder 2-mal, 3-mal, ich weiß es nicht, ich glaube 3-mal. Ich habe immer noch 2 Wochen vor Weihnachten und über die Weihnachtsfeiertage bin ich immer noch so gestresst. Ich schlafe schlecht, ich bin angespannt. Ich habe permanent das Gefühl, dass in jeden Raum, in den ich reinlaufe, muss ich den Raum lesen. Ich muss wissen, wer was will, wie es wem geht und lasse mich komplett außer Acht.
Mhm.
Und ich vergesse das. Aber was für mich schon das Geile ist, dass mir das überhaupt bewusst ist.
Ja.
Dass ich überhaupt weiß, dass das in mir vorgeht. Das ist das Krasse. Aber deswegen, ja, das ist diese posttraumatische Belastung.
Genau.
Und da kann einfach, glaube ich, nur eine Therapie helfen.
Ja, die Sache bei Therapie ist halt immer, das ist so bescheuert, du hoffst bei deiner ersten Therapiesitzung, dass es dir so sofort beschissen geht,
ja,
dass die Krankenkasse das übernimmt. Weil ja, wenn deine Diagnose nicht einheitlich ist, nicht entsetzlich genug, Depression reicht, Posttraumata reicht, aber es gibt Leute, denen geht's einfach kacke, die sind unhappy mit dem Leben, da kommt aber keine wirkliche Depression zustande und dann sagt die Krankenkasse, fuck you, brauchst du wohl nicht.
Ja.
Kenne ich ein paar, die aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen. Das ist schweineteuer, 80 Euro so eine Sitzung. Also gehen sie nur alle paar Wochen hin. Aber alle paar Wochen ist zu wenig.
Mhm.
Und das ist, da bist du ein bisschen festgefahren. Also, aber hey, wenn eure Eltern euch verprügelt haben, Krankenkasse zahlt das. Das reicht vollkommen. Das reicht als Argument.
Aber nochmal, also wir kommen gleich nochmal zu der Frage zurück, was du jemandem empfehlen würdest, der da ausbrechen will. Aber nochmal kurz zu dem Therapieding zurück, weil es war längere Zeit generell, sag ich mal, ein bisschen nicht verpönt, aber schwierig über seine psychischen Probleme zu sprechen oder über psychische Krankheiten oder als dadurch, dass immer mehr auch Personen der Öffentlichkeit sich in dem Sinne geoutet haben und gesagt haben, hey, ich habe Depressionen, hey, ich habe, keine Ahnung, Anxiety, Panikattacken und so weiter, ist das nicht mehr so ein heftiges Tabuthema wie vorher.
Ja.
Aber trotzdem merkt man einen Unterschied bei Frauen und Männern, dass es bei Frauen eher akzeptiert ist, wenn die in Therapie gehen, als bei Männern. Warum?
Ja, weil Frauen schon seit wir Frauen eben kennen, schon immer...
Seit wann kennen wir Frauen?
Seit wir sie kennen.
Seit wir sie kennen.
Schon immer emotional waren. Die haben nie ein Geheimnis um ihre Gefühle gemacht.
Nicht nur das, ich glaube, wir sind auch ein bisschen mehr, ich würde nicht sagen in Einklang mit unseren Emotionen, aber ich glaube, wir haben es nicht so schwer, die uns anzugucken.
Ja, genau, die schämen sich auch nicht dafür zu weinen und solche Sachen. Hingegen bei Männern, Alter, das ist ja... Mehr, da hast du nicht so viel Spielraum. Jetzt natürlich.
Also ich schäme mich schon
mehr
zu weinen manchmal, aber ich glaube, dass die Scham
bei Männern
nicht an Mann rankommt.
Das ist ein Skandal, wenn ein Mann weint. Stell dir vor, du bist am Tisch mit, keine Ahnung, 8 Leuten und ein Mann fängt plötzlich an zu weinen. Vergleichsweise, wenn eine Frau anfängt zu weinen am Tisch. Wo ist das größere Entsetzen? Bei der Frau denkst du, boah, was ist da los? Beim Mann denkst du, oh mein Gott.
Das ist schon krass, ne? Also man hat ja auch wirklich das Gefühl, dadurch... Man denkt ja irgendwie, Frauen sind von Natur aus näher am Wasser gebaut, was eigentlich auch Quatsch ist. Aber das heißt, dadurch, dass eine Frau schneller weint als ein Mann, wenn ein Mann weint, muss was viel Schlimmeres passiert sein.
Ja.
Das muss richtig hart
ganz
gewesen
genau,
sein.
Ganz genau.
Und dann wird es bei Frauen, glaube ich, auch oft so als Gefühlsduselei oder
als
Gefühlsschwankung abgetan. Ne?
Aber die Statistiken sprechen für sich, dass Frauen psychisch stärker sind. Die Selbstmordrate...
Bei Männern ist höher.
Viel höher sogar. Viel, viel höher. Das ist Frauen, die lassen es raus, die so Scheißdreck, bam, brechen, spucken Feuer und dann erholen sie sich davon. Das ist jetzt simpel ausgedrückt, das ist viel komplexer.
Ja,
aber die Männer, die fressen und fressen und fressen, dann kommt Depression, Suizid, boom, weg. Das ist Die Statistik spricht für sich. Die auch durch diese Fresserei werden sie aggressiv und kriminell. Die meisten Insassen im Gefängnis sind Männer. Die meisten Opfer sind Männer. Das ist alles.
Die meisten Täter sind auch Männer.
Ganz genau, alles.
Das ist das, nee, die meisten Opfer sind nicht Männer.
Ich glaube, es sind Männer. Die meisten
sind auch
Opfer.
Frauen tatsächlich.
Müssen wir nachgucken.
Müssen wir mal gucken, aber ich weiß, die meisten Täter sind Männer.
Ja, ich meine auch, die meisten Opfer sind Männer, was es nicht besser macht, aber.
Ja. Nochmal zurück zu der Frage, wie würdest du, wenn du jetzt nochmal, auch mit dem Wissen, was du heute hast, wenn du nochmal aus diesem toxischen Zirkel, aus diesem Kreislauf ausbrechen willst, was würdest du machen?
Ganz ehrlich?
Neben Bildung und Psychotherapie.
Ich habe mich schon oft gefragt, mich hat mal ein Freund gefragt, was wäre dir lieber, plötzlich 60 und Millionär oder dein Leben nochmal leben, aber mit dem jetzigen Intellekt? Ich habe gesagt, Millionär 60. Alter, weil was mich geschützt hat in meiner Kindheit, war meine Dummheit.
Dein Nichtwissen.
Meine Unschuld. Mhm. Wenn ich mit meinem jetzigen Wissen da zurückreise und mit denen anfange zu diskutieren, ich stehe das nicht durch.
Du wärst noch früher durchgedreht.
Also würde ich die Zeit zurückdrehen können, hätte ich wahrscheinlich mit 8 das Jugendamt angerufen und gesagt, Alter, holt mich hier raus.
Mhm.
Ich kann nicht. Oder ich hätte meinen Vater so weit provoziert, dass er mir irgendwie eine Schramme ins Gesicht verpasst, also ein Pfeilchen, und dann im Kindergarten gesagt, Alter, ich kann nicht, ich muss ja weg. Das hätte ich gemacht. Aber um auf sowas rauszukommen, ja, das ist viel verlangt. Aber guckt euch eure Familie an. Die haben euch gebrettert, die haben euch erniedrigt. Ihr könnt nicht sagen, ja, aber ich liebe dich trotzdem. Ja, gut, weißt du, es ist, nennt man das Liebe, selbst wenn man es Liebe nennt. Ich weiß nicht, Mann. Also, ich brauche so eine Liebe nicht. Deswegen sage ich, die Eltern, die Familie, cutten. Cutten, Therapie gehen. Und dann vielleicht kann man gucken,
wie man einen gesunden Kontakt aufbaut.
Genau, oder ob überhaupt. Ja. Aber wenn es dieselben Wichser sind wie vor 10 Jahren, was willst du machen? Dann weg. Einfach weggehen. Es ist verflucht schwer und das kriegst du auch ohne Therapie nicht hin, die Familie zu verlassen. Das kriegst du nicht hin. Das ist.
Aber auch da, du brauchst trotzdem Bildung.
Bildung. Du kriegst die Bildung in der Therapie, du kriegst Erkenntnisse.
Auch, ja, aber ich bin mir auch sicher, dass ohne die richtige Bildung wird dich auch Therapie nicht
absolut
sehr viel weiterbringen, weil ich glaube, je selbstreflektierter du bist und je gewillter du bist, an dir selber zu arbeiten und du auch was damit anfangen kannst, was der Therapeut dir sagt, desto, vielleicht nicht unbedingt schnellere, aber desto langanhaltendere Ergebnisse wirst du auch erzielen.
Die Sache ist auch, was dich wirklich verrückt macht, ist das Unwissen. Du weißt nicht, warum dir widerfahren ist, was dir widerfahren ist. Das ist ja ein Beispiel. Also wir sehen ja die Welt. Wir haben hier Kriege, Inflation, wir haben hier Anarchie in gewissen Staaten, Plünderung, Vergewaltigung, whatever. Aber wir drehen nicht daran durch, weil wir verstehen, wieso und woher das kommt. Jetzt in der Therapie ist es so, du durchlebst alles, was du durchgemacht
nochmal
hast, nochmal, und du gehst durch die Hölle, aber die Begleiterscheinung ist, dass du dann verstehst, warum dir das passiert ist. Durch die Therapeutin, whatever, der erklärt dir, warum haben die Eltern so gehandelt, wie sie gehandelt haben, was warst du, welche Rolle und so. Und dadurch, dass du es stückchenweise immer besser verstehst, stirbt über die Zeit immer mehr dein Wahnsinn ab. So funktioniert das. Du musst nach Wissen suchen. Und Bücher sind schwieriger, weil wenn du irgendwelche Dämonen in dir hast, die du versteckst, und da ist ein Buch und da steht 1:1 drin, wie du bist. Du glaubst wirklich, dass du merkst, dass du gemeint bist? Eher nicht. Du wirst denken, ja, der Harald von nebenan, der ist auch so, der Dreckige, der, weißt so, du projizierst das nicht auf dich.
Harald,
du projizierst vielleicht ein paar Sachen auf dich, aber alles, was dir nicht passt, suchst du dir Freunde aus dem Umfeld, zu wem das passen könnte.
Verstehe.
Deswegen sagt man immer, wenn du körperliche Krankheiten recherchierst, wirst du immer kranker. Wenn du psychische Krankheiten recherchierst, wird das Umfeld immer kranker.
Okay. Krass.
Am Ende denkst du, du bist nur von Wahnsinnigen umgeben, dabei bist du der Wahnsinnige. Deswegen Bücher allein sehr schwierig.
Also das heißt, du musst dir Wissen aneignen und auch wissen, wie man damit umgeht.
Ja. Es ist wirklich nicht einfach.
Ist es denn hilfreich oder generell fällt es dir einfach mit anderen Männern, mit deinen Freunden oder sowas so offen zu sprechen?
Ich rede mit niemandem wirklich offen. Ich rede nur mit anderen über Probleme, die ich schon verarbeitet habe. Aber okay. Aktuelle Probleme, die ich habe, rede ich mit niemandem.
Wieso?
Weil auch da wieder toxisch auf mich selbst, gegen mich selbst gerichtet, denke ich, ich bin stark genug, das selbst zu lösen. Ich bin schon so weit gekommen, dann kriege ich auch das auch hin. Mhm. Ich meine, mit dir rede ich darüber.
Ja, ja.
Aber das war's.
Ich meine, mit anderen Männern vor allem.
Nein.
Ich glaube, ich war generell auch überrascht, als ich gehört habe, dass also generell du dich auch mit Kumpels austauscht, das ist ziemlich, ich glaube, das Gefühl, jeder in unserem Umfeld ist oder war mal in Therapie oder fängt bald eine an. Also ja, okay, ja. Es ist hart, es ist so krass, weil du einfach mit dieser Kackwelt langsam nicht mehr zurechtkommst ohne, ne?
Ja.
Aber ich war so überrascht, so wenn du mir erzählst, oh ja, da wir haben heute ein bisschen drüber geredet, dass wir jetzt auch in Therapie sind im halben Jahr. So. Es ist, also, aber es wird offener, es wird offener, auch wenn man nicht ständig über seine akuten Probleme gerade spricht, ja. Aber generell sich zu öffnen und zu sagen, hey, ich gehe in Therapie, ich bekomme Hilfe von einer professionellen Person, das ist ja schon mal was.
Ja, das stimmt.
Das überhaupt offen anzusprechen.
Ja, und wenn du an sich meine Comedy-Nummern anguckst und die Gags weglässt.
Das sind echt heftige Geschichten.
Das sind sehr traurige Geschichten. Ja. Sehr, sehr traurig. Und dann fragt man mich, du übertreibst schon ein bisschen mit deinen Stories, wo ich dann eher sag, lass die Gags weg und dann wirst du feststellen, ich untertreibe. Aber leider leben diese Menschen noch und deswegen halte ich mich zurück.
Oh Gott.
Ja.
Ja.
Was willst du machen? So.
Ich wollte noch kurz darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja auch, es gibt noch so einige alte Bekannte aus deiner Heimat, die ich ganz am Anfang unserer Beziehung auch kurz kennenlernen durfte.
Ja.
Die waren ja zum Beispiel auch ziemlich geschockt, dass wir nach Köln ziehen.
Ja,
ja. Sagen, das
sind
quasi Schwule an jeder Ecke. Was wollt ihr denn da?
Ja.
Also das ist so hohl. Das ist gar nicht, was die anderes dazu sagen
soll. Ja, die, wenn die hier zu Besuch kämen, die würden ständig mit dem Arsch zur Wand sich hier bewegen.
Genau.
Ja.
So läufst du auch nur durch die Stadt seit zweieinhalb Jahren hier.
Genau. Vor allem nachts. Wie Vampire, genau. Ja. Das ist heftig.
Das ist echt heftig.
Ja, ja, die denken wirklich, sind wie Vampire, nur dass sie dir nicht an deinen Hals wollen, sondern an deinen Schwanz. Ja, Eier. Ja, und die denken, dass sie sich da lange genug ausgesetzt sind, dass das irgendwann ansteckend ist.
Vor allem, ich denke mir manchmal so, so gut seht ihr nicht aus, dass sie auch jeder Schwule auf euch fliegt.
Ja, weißt du, jeder Topf hat einen Deckel, weißt du?
Das stimmt,
ja.
Das stimmt.
Kann auch ein hässlicher Schwuler über dich herfallen.
Der kann ja schön oder hässlich sein, aber auch wenn er hässlich ist, er kann dich auch hässlich finden, weißt du?
Das ist richtig.
Das meine ich ja. Das also wenn richtig. Da irgendwie was gibt es denn für einen russischen Namen? So ein Igor aus deiner Heimat oder sowas? Yeah. Der jetzt sagt so, Alter, dann kann ich ja nicht mal in Köln nicht mal normal rumlaufen. So, ich sag, ja, ich glaube, mit deinem Gesicht
geht's schon.
Musst du nicht gezwungenermaßen an Hauswänden entlang laufen.
Ja, ich auch
muss
auch
nicht sein.
Untenrum nackt kannst du überall hin.
Kannst auch. Ich glaube, das geht.
Ja, easy. Untenrum nackt im Handstand und keiner wird dich angucken.
Bisschen Propeller machen.
Propeller, ja, Mann.
Und
PPT.
Was ist das?
Den Pimmel-Propeller-Tanz.
Oh, krass. Hast du den erfunden?
Ja, ich hab den.
Wow. Wahnsinn.
Schützt vor Depressionen.
Du bist so kreativ.
Ja, danke, danke.
Tja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu sagen?
Nee. Bildung, Therapie, Familiekarten, fertig. Das ist.
Und sich generell mal das Umfeld ansehen, glaube ich.
Ja, das ist ja nicht so einfach, ne?
Ich glaube, also was mir geholfen hat, was jetzt nichts mit toxischer Männlichkeit per se zu tun hat, aber ich habe tatsächlich erst vor 3 Jahren angefangen, mich mit der Black Lives Matter Bewegung und dem Kernproblem oder dem Konflikt von dem Ganzen zu beschäftigen. Ich habe mich geschämt. Weil das eigentlich echt was ist, was wir alle wissen sollten, was wir auch alle in den Schulen lernen sollten und sowas tun wir aber nicht. Und das ist das Problem. Und ich glaube, was auch hilft, was mir geholfen war, einfach sich einzugestehen, dass man sehr viele Dinge nicht weiß. Und du kannst was dagegen tun. Wieder Bildung.
Ja, das ist halt, hier in Westeuropa hast du wirklich Zugang zu jedem Wissen, zu allem. Du kannst ins Internet sagen, Scholz ist ein Wichser.
Kannst googeln und dann gucken, was kommt.
Ja, und findest 800 Videos, nichts ist zensiert. Es ist wirklich, du kommst hier wirklich an alles. Du willst nicht in Therapie, liest ein Buch. Du willst nicht lesen, guck ein Video. Da gibt's so alles gibt's hier.
Also was ich, glaube ich, aus meiner weiblichen Sicht noch dazu sagen kann, weil ich habe nochmal dieser Schauspieler, von dem ich am Anfang gesprochen habe, Justin Baldoni heißt der, und der hat auch einen Podcast, der heißt Man Enough. Der hat tatsächlich auch ein Buch geschrieben, das genauso heißt. Und da unterhält er sich immer mit Bekannten, Gästen, Freunden, wie auch immer, teilweise auch Frauen über toxische Männlichkeit aus verschiedenen Sichtweisen einfach. Und was ich sehr geil fand, war, einer seiner Freunde war da zu Besuch, der ist ein POC, also ein schwarzer Mann. Und es war noch eine gemeinsame Freundin von denen zu Gast dort. Die haben zu dritt sich unterhalten. Und der POC, der schwarze Mann, hat gefragt, die Frau gefragt, was berechtigt dich, über toxische Männlichkeit zu sprechen? Und hat sie gesagt, genau dasselbe, was dich dazu berechtigt, über White Fragility oder über Whiteness zu sprechen, obwohl er schwarz ist. Und sie hat gesagt, das Ding ist, dass die Unterdrückten viel mehr über den Unterdrücker wissen, als der Unterdrücker über sich selbst. Das heißt, ein Schwarzer weiß viel mehr über Whiteness als ein Weißer. Und eine Frau weiß mehr über Männer als die Männer.
Ja, weil die müssen sich ja in diesem Territorium
Wir müssen uns in diesem Territorium bewegen. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen gucken, wie wir damit zurechtkommen, wie wir damit leben. Und deswegen, deswegen konnte ich dir auch diese Fragen alle stellen, weil ich auch, wie gesagt, über die Jahre beobachten konnte, wie du dich auch verändert hast. Du hattest auch früher in deinem Sprachgebrauch teilweise Worte und Dinge drin, die schwierig sind heute.
Ja,
ne?
Absolut.
So. Und das hast du alles abgelegt. Und das sind, ich kann diesen Podcast absolut empfehlen. Der hat am Anfang als so ein Roundtable angefangen. Ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Folgen auf YouTube als Video. Gibt es jetzt als Podcast, wirklich unfassbar gut und sehr, sehr reflektiert, sehr, sehr intelligent, sehr augenöffnend, würde ich sagen. Das ist so meine Empfehlung. Und ich glaube, was gut tut, ich war überrascht. Ich habe dir ja ich erwähne diesen Kackfilm in jeder Folge, Call Me By Your Name. Ich habe dir den Film vor etwa einem Jahr gezeigt und ich war so begeistert, wie toll du den Film findest.
Ja, super Film.
Das ist ein unfassbar schöner Film. Und es ist, wie gesagt, es ist die Liebe zwischen zwei Männern, die dort eigentlich so begleitet wird. Ja, frisch verliebt. Und du guckst dir das an, mir ging das zumindest so, du guckst dir das an und denkst, das ist halt genau gleich wie bei einem Mann und einer Frau. Das ist kein Unterschied.
American History X ist eine schöne Message.
American History, das ist aber hard in your face. Richtig,
ja,
Message in your Fresse.
Ja, aber du siehst ja wirklich, wie er hin und her pendelt. Der Schwarze, der ihn im Knast rettet und dann draußen, wie er sich aufführt und
das
so
weiter.
Das
ist jetzt toxische Männlichkeit nochmal in Bezug auf Rassismus.
Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist nice.
Das ist zu empfehlen. Ich meine, klar, Klassiker Brokeback Mountain, so, aber ich würde sagen, ich finde Call Me By Your Name ein bisschen besser.
Brokeback Mountain, ja, ist auch nice, ist okay.
Moonlight ist ein wahnsinnig toller Film.
Ist auch heftig.
Fällt dir sonst noch was ein? Du guckst ja gerne so Kriegsfilme und solche Sachen. Gibt's da irgendwas?
Wow, okay.
Brothers, war das nicht sowas?
Nee, wenn dann Kriegsfilm, also für die kriegsverherrlichend sind, klar, im Westen nichts Neues, da siehst du eigentlich wirklich, wie Krieg ist oder Tigerland oder...
Also auch wie jemand da psychisch daran zugrunde
natürlich,
geht.
Natürlich, dass Krieg einfach Schwachsinn ist. Es ist Dreck. Der Job ist beschissen. Ich verstehe nicht, Soldaten, das ist ein scheiß Job. Du pennst draußen, du frierst dir den Arsch ab, du wirst beschissen bezahlt, du kackst in den Schützengraben,
den,
du musst andere Leute töten, dann kommst du heim und keine Sau juckt, was du getan hast. Kein interessiert, du musst zum Psychiater, sonst erwürgst du deine Frau, du musst in Therapie, du findest keinen Job, du bist durch. Was bringt dir dieser Kackjob, weil alte Männer am Regierungstisch sich nicht einigen können? Das ist ein Wichsjob, ist wirklich so. Es ist einfach, und da muss man die entsprechenden Filme gucken und nicht die aus USA, American Sniper und so, das ist alles kriegsverherrlichend. Alle 20 Sekunden siehst du die Flagge wehen und Top Gun und so weiter. Du kannst das gucken, wenn du eine gesunde Distanz dazu haben kannst. Du sagen, ja, das sind Idioten, aber ich guck's, weil es mich unterhält. So wie die Bild-Zeitung. So, ich lese es, es unterhält mich, aber es ist Dreck. Und da musst du halt Filme schauen, wie gesagt, Tigerland,
Im Westen nichts Neues,
Platoon.
Aber Brothers ist doch auch so.
Brothers, ja.
Mit, wie heißen die denn?
Toby Maguire,
genau.
Ja, das stimmt.
Das geht auch in die Richtung.
Stimmt.
Ich würde noch einen Vorschlag machen, ich glaube, der wird dich sehr stolz machen.
Okay.
Wenn man wirklich so toxische Männlichkeit par excellence beobachten will, wie die Affen im Käfig, dann guckt euch Sopranos an.
Sopranos,
das ist wirklich der Höhepunkt toxischer Männlichkeit.
Sopranos ist das Beste, was ich je gesehen habe.
Und dabei zu beobachten, der Kontrast zwischen Tony Soprano, der Hauptfigur, und seinem Sohn.
Oh ja.
Seinem Sohn, der an dieser männlichen Figur, Vaterfigur zugrunde geht. Einfach gucken. Abgesehen davon, sowieso eine saugeile Serie, kann ich auch als Frau sagen.
Na okay. Was machen wir nächstes Mal?
Weiß ich nicht. Soll ich mal auf meine spannende Liste gucken?
Was haben wir auf der Liste?
Lassen wir uns mal auf die Liste
gucken. Und ich
gucken.
Überbrücke.
Pausenmusik. So, wir haben hier ganz viele tolle Themen. Wir haben noch, worüber können wir sprechen? Wir können über Computerspiele sprechen.
Okay, Computerspiele.
Computerspiele, Ethik und Ästhetik.
Dabei machen wir.
Bissle Zockertalk, gell?
Gell.
Ein bisschen Zockertalk.
Sag tschüss.
Tschüss, Russenhocke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.